Ein Musiker, einen Flügel und eine Loopstation. Und schon scheint ein ganzes Orchester auf der Bühne zu stehen. Und doch ist es nur ein Musiker, der fantastische Klangwelten in seinen Konzerten erzeugt. Tobias Schmitz, Pianist, Komponist und Produzent, alles in einer Person. Eins Punkt heißt denn auch sein Soloprojekt, mit dem er im August beim Mosel Musikfestival zu erleben ist. Und wir freuen uns riesig, dass er heute bei uns ist in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Hallo, Tobias Schmitz.
Ja, hallo. Ich freue mich genauso. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Schmitz, wenn ich mir so Ihr Equipment anschaue, das Sie auf die Bühne bringen, also dann hat mich das persönlich erinnert so ein bisschen an das Cockpit einer Raumstation. Also ganz viel Technik, viele Bedienelemente einerseits, aber dann andererseits auch dieser klassische, dieser schöne Flügel. Was hat Sie zu dieser Kombination von Klassik und elektronischer Musik gebracht?
Ja, also ich habe da für mich zwei Welten zusammengebracht, in denen ich vorher eher getrennt aktiv gewesen bin. Das ist natürlich einmal das Klavier, was immer irgendwie das Herzstück meines musikalischen Schaffens gewesen ist, weil ich das einfach als Kind schon gelernt habe und das mich immer durch alles so durchbegleitet hat und später durch meine Tätigkeit in vielen Bandprojekten als Keyboarder, Produzent und so ist dann eben diese elektronische Welt mit dazugekommen. Und ich war aber immer schon irgendwie erklärter Feind von Schubladendenken und habe für mich lange Zeit nach einer Möglichkeit gesucht, diese beiden Welten zusammenwachsen zu lassen. Und das war dann 2020 im Corona-Lockdown. Also einen besseren Zeitpunkt hätte es nicht geben können, weil einfach ein bisschen Luft war von anderen Projekten. Und dann habe ich mich der Sache gewidmet und alles gesammelt an Instrumenten zusammengestellt und mein erstes Livestream-Konzert gegeben als eins.
Das müssen wir uns gleich nochmal genauer erklären. Dieser Flügel, von dem Sie gerade erzählt haben, dass er Sie durchs Leben getragen hat und auch so wichtig für Sie war, zur Verortung. Was genau ist jetzt so im Vergleich zum Flügel, das ist jetzt ein schwieriges Wort, Mehrwert der elektronischen Musik? Oder was konnten Sie mit dem Flügel nicht ausdrücken, was Sie jetzt mit der elektronischen Musik oder in der Kombi ausdrücken können?
Ja, das ist eine gute Frage. Ein Synthesizer ist ja im Endeffekt jetzt erstmal, hat nicht so eine Identität wie ein Flügel, sondern der kann im Prinzip wie Instrumente klingen, die es so ja gar nicht gibt. Und das ist natürlich das Interessante. Also ich bin immer der Ansicht, hätten Bach oder Beethoven einen Synthesizer zur Verfügung gehabt, ich bin mir sicher, sie hätten das eingesetzt. Weil man natürlich immer als Musiker nach allen Klangmöglichkeiten sucht, die es so gibt. Und irgendwie fand ich das einfach auch spannend, das klassische Instrument Klavier zu kombinieren mit ja, den unendlichen Möglichkeiten, die es da in der elektronischen Musik gibt.
Also verschiedene Soundwelten, die Sie hier zum Klingen bringen. Manche bezeichnen das, so habe ich es gelesen, als Neoklassik. Also meinem Empfinden nach passt das nicht so wirklich. Wie würden Sie es bezeichnen?
Ja, das ist ein schwieriger Begriff, der hat sich aber so eingebürgert. Ich benutze ihn stellenweise auch, weil die Leute dann einfach besser wissen, was ich mache. Der ist allein schon schwierig, weil es gibt ja auch den sogenannten Neoklassizismus und das irgendwie voneinander abzugrenzen. Ja, ich habe noch kein anderes Wort dafür gefunden, was es irgendwie erklärt. Aber ich nenne es eine Melange aus verschiedenen, verschiedenen Stilistiken.
Ich würde sagen, dann hören wir doch am besten gleich mal rein in diese Melange und dann kann sich ja jede und jeder eine Vorstellung von ihrer Musik machen.
Thank you.
der Pianist und Komponist Tobias Schmitz in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Und wir haben gerade ein Stück gehört mit dem Titel Intuition Jam, ein Mitschnitt von einem Live-Konzert in Hamburg. Herr Schmitz, wie viel Improvisation ist denn eigentlich überhaupt für Sie bei einem solchen Konzert möglich, in dem Sie ja quasi Ihr eigenes Orchester, Ihre eigene Band sind?
Ja, es ist ein bisschen begrenzt, aber ich sage immer so, ich komponiere die Stücke 80% fertig und die letzten 20% sind das, was im Konzert passiert. Also ich habe schon Eingriffsmöglichkeiten in die Abläufe des Stückes, wann welches Element dazukommt und natürlich, was ich selber in dem Moment live spiele. Ja, wenn es einmal aufgenommen ist und dann abgespielt wird, muss ich natürlich mit dem arbeiten, was ich da kreiert habe, aber ja, ich würde sagen, diese 20% sind auf jeden Fall drin und es gibt auch manchmal Momente im Konzert, wo ich, wenn es mich einfach trägt, wenn es funktioniert mit dem Publikum, dann vielleicht werde ich da sogar ein Stück komplett neu in dem Moment erfinden. Das ist dann meistens aber eher ein Klavierstück, weil das wäre zu aufwendig mit den ganzen Synthesizern. Man muss da schon ein bisschen vorplanen. Aber die Sachen, die entstehen tatsächlich in dem Moment live. Also es ist jetzt nichts vorher aufgenommen, sondern Tonsequenz wird schon mir eingespielt und läuft dann wiederum weiter und ich spiele ein neues Element dazu oder schalte ein anderes wieder weg. Im Endeffekt, das populärste Beispiel für diese Art Musik zu machen, ist der Musiker Ed Sheeran, der ja auch alleine auf einer Bühne steht und mit seiner Loopstation Konzerte spielt.
Genau, das kennt man. Ed Sheeran habe ich auch schon gesehen. Dann drückt er ja mit dem Fuß so verschiedene Knöpfe. Ich habe mir auch natürlich das angeschaut bei Ihnen, wie Sie das machen. Mir ist das mit dem Fuß gar nicht so sehr aufgefallen. Sie arbeiten irgendwie so eher
Ich habe da für mich ein anderes Konzept entworfen, weil ich brauche meine Hände in dem Moment und die Füße auch. Es ist auch teilweise Schlagzeug mit im Spiel. Ich habe mir so eine Art intelligenten Looper kreiert. Das heißt, gewisse Szenen sind dort in der Software angelegt. Das Programm weiß also, ich werde jetzt 4 Takte Klavier spielen, dann kommen 8 Takte Synthesizer und diese Abläufe sind schon vorgefertigt in dem Programm, sodass ich dann, wenn ich eine bestimmte Szene anklicke oder anwähle in der Software, dass dann eine gewisse Sequenz von Ereignissen, nenne ich es jetzt mal, losgetreten habe. Und danach bin ich wieder frei, daraus zu machen, was ich will, mit diversen Effektgeräten und mit Percussion-Instrumenten, wenn man die aufnimmt und nochmal durch zum Beispiel Hallräume oder Echo-Effekte einsetzt. Und klar, man bekommt da natürlich schon so eine Art vielleicht Film-, Musik- oder Soundtrack-Gefühl. Das ist auch was mich seit frühester Kindheit immer sehr beeinflusst hat, so Filmmusik und dieser ganze Klangkosmos.
Herr Schmitz, worum geht es Ihnen bei Ihren Auftritten? Also was möchten Sie dem Publikum gern mitgeben?
Das Wichtigste ist für mich eigentlich die Verbindung zum Publikum, sodass ich diese Trennung im Prinzip abschaffen möchte. Immer hier ist die Bühne, da ist der Künstler und da sitzt das Publikum. Für mich ist das alles eins, daher auch der Name des Projektes. Und besonders gut funktioniert eben so ein Konzert, wenn da wirklich eine Verbindung entsteht zwischen mir und dem Publikum. Das ist das, was ich zu erreichen versuche.
Weil Sie gerade den Namen angesprochen haben, also das Soloprojekt heißt ja 1 Punkt. Also der Punkt ist doch auch quasi Teil der Aussage, ne?
Richtig. Insofern ist es dann doch wieder ein geschlossener Kosmos, wenn man den Punkt jetzt mitnimmt. Ah, ich glaube, vielleicht ist der Punkt in dem Fall ein Ausrufezeichen für mich. So, dass, keine Ahnung, sowas wie, ich bin da angekommen in diesem Projekt und habe es einfach geschafft, jetzt verschiedene Sachen zusammenzubringen, die vorher irgendwie immer getrennt waren, auch für mich in meinem Kopf.
Ja, ich meine, Sie haben ja auch vor Ihrer Solokarriere in verschiedenen Ensembles gespielt, waren Pianist in der sehr bekannten Band Jupiter Jones zum Beispiel und dann haben Sie zusammen mit Frontsänger Nikolaus Müller die Band Von Brücken gegründet und jetzt eben seit 5 Jahren dieses Soloprojekt. Also insofern kann man es tatsächlich wie so ein Ausrufezeichen lesen auch, diesen Punkt. Ich wollte gerne nochmal auf etwas eingehen, weil wir eben über Ihre Experimente und diese geräuschhaften Klänge gesprochen haben. Sie haben auch ein Stück für präpariertes Klavier gespielt. At Peace heißt es. Was muss man sich darunter vorstellen, ein präpariertes Klavier?
Okay, das heißt also, man in dem Fall präpariert die Saiten innerhalb des Klaviers. Ich weiß noch, dass wir am Tag der Aufnahme da ein Tamburin zum Beispiel auf die Saiten gelegt haben. Das hört man stellenweise, wenn man dann in die Region der Tastatur vordringt, wo dieses Tamburin liegt, dann hört man immer dieses Schellengeräusch von dem Tamburin. Manche Saiten werden quasi stumm geschaltet, sodass sie nicht den typischen Klavierklang erzeugen, wenn man einen Gegenstand drauflegt, sondern eher so wie ein Streicher-Pizzicato-Sound klingen. Mit Magneten kann man interessante Sachen machen und so ein bisschen die Obertonstruktur des Klaviers verändern. Ja, und in dem Fall habe ich das recht gezielt für gewisse Töne in dem Stück eingesetzt, wo ich wusste, auf diesem Ton will ich irgendwie den Klang des Klaviers etwas verfremden.
John
Genau.
Cage hat ja diese Technik eingeführt und wie das bei Ihnen klingt, das hören wir jetzt mit einem kleinen Ausschnitt aus At Peace. Tobias Schmitz hier mit einem Ausschnitt aus der Komposition At Peace für präpariertes Klavier. Wir haben schon gesagt, Sie haben früher mit verschiedensten bekannten Bands auch zusammengespielt. Ist das jetzt eigentlich kein Thema mehr für Sie? Sind Sie jetzt sozusagen nur bei Ihrem Soloprojekt oder läuft zwischendurch dann auch nochmal das Bandtreffen und Musik machen?
Ja, das überschneidet sich bei mir irgendwie immer. In dem Fall ist es so, ich habe eine neue Band, in der ich tatsächlich selbst zum ersten Mal als Sänger auch aktiv bin. Die Band heißt Henry and the Dead Girls. Und das ist halt eine Rockband, eine klassische, vom Blues beeinflusste Rockband. Und das läuft parallel zu meinem Eins-Projekt. Ich genieße aber auch tatsächlich dieses verschiedene Dinge machen und habe das Gefühl, es hat mich als Musiker eher immer bereichert und besser gemacht als irgendwie künstlerisch verwässert.
Henry and the Dead Girls ist ja
Genau.
ein witziger Name. Wie kam es dazu?
Ja, ein Projekt, was ich mit meinem besten Freund seit Jahren im Keller arbeiten wir an diesen Songs und jetzt haben wir es tatsächlich letztes Jahr zum ersten Mal auf die Bühne gebracht. Und wir sind so ein bisschen beeinflusst von zum Beispiel Nick Cave und da gibt es so ein Album Murder Ballads, wo es halt um wirklich in jedem Song um irgendeine Art von Mord geht. Also recht morbide Geschichte. Und irgendwie hat das so ein bisschen Einzug gehalten in unsere Band, so diese Stimmung, leicht depressiv, melancholisch. Und wir hatten die Idee, dass wir einen Background-Chor möchten von drei Frauen. Und das haben wir jetzt auch tatsächlich so umgesetzt. Und das sind unsere Dead Girls. Das ist so die Idee. Und Henry ist ein fiktiver Charakter aus unseren Stücken.
Spannend, also da ist ganz viel drin, so in Ihrer Musikwundertüte. Und wenn man sich so Ihre Entwicklung anschaut, haben Sie ja auch eine sehr spannende Entwicklung genommen. Also erstmal klassisches Musikstudium, dann noch Bachelor of Arts an der Popakademie in Mannheim. Und dann sieht man Sie beim Eurovision Song Contest 2012. Sie spielen mit Bapp und Udo Lindenberg und nicht zu vergessen eben die Bandprojekte Jupiter Jones und Von Brücken. Ja, wo werden wir Sie in 10 Jahren sehen?
Das weiß ich selbst noch nicht so genau, aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass dieses Eins-Projekt mir die Möglichkeit gibt, sehr viele verschiedene Dinge auch in Zukunft noch auszuprobieren, weil ich es so für mich angelegt habe als ein Ort, an dem auch alles erlaubt ist. Und das Klavier ist tatsächlich auch einfach immer wieder was, wohin ich zurückkehre. Ich habe in den letzten Jahren recht viel für mich persönlich klassische Musik wieder gespielt und könnte mir vorstellen, durchaus da auch mal mich mit einem Klaviersoloabend auf die Bühne zu wagen.
Also da ist noch ganz viel drin. Jetzt wollte ich noch fragen, Sie leben heute in Düsseldorf, stammen aber ursprünglich aus der Westeifel, aus der schönen
Genau.
Stadt Prüm. Inwieweit hat Sie eigentlich die Eifel überhaupt, wie sehr hat sie diese Region geprägt, weil auch zum Beispiel ja Freunde von Ihnen, Musiker zum Beispiel und Sänger Nikolaus Müller, kommt ja auch aus dieser Gegend.
Das stimmt. Also ich habe eigentlich immer geschätzt, dass man da natürlich relativ schnell ein Netzwerk von Leuten gefunden hat. Vielleicht leichter als in der Stadt. Es gibt natürlich nicht so viele Leute, die dann Musik machen. So ist man dann ganz schnell aber in diesem Kosmos drin. Und nach wie vor habe ich natürlich viele Kontakte in die Heimat, trete da auch öfters auf. Und die neue Band ist ja auch in der Eifel beheimatet. Also irgendwie ist dieser Bezug zur Heimat immer auch geblieben. So weit weg bin ich ja jetzt nicht in Düsseldorf und die Eifel ist ja 2 Stunden Fahrt.
Das kriegt man gerade noch hin. 2 Stunden ist eine gute Entfernung,
ja, genau.
Um zu kommen und zu gehen. Herzlichen Dank für das Gespräch, Tobias Schmitz. Seine vielfältigen und experimentellen Klangwelten sind am 15. August zu erleben, nämlich beim Open-Air-Konzert auf Schloss Föhren beim Mosel Musikfestival. Herr Schmitz, nach dem Gespräch haben unsere prominenten Gäste immer einen Musikwunsch frei und Sie haben sich für eine Komposition von Frédéric Chopin entschieden und zwar für sein ja doch traurig melancholisches, aber doch sehr wunderschönes Prälude in E-Moll und interpretiert auch von der berühmten Pianistin Martha Argerich. Warum gerade dieses Stück?
Ich finde, Chopin hat es geschafft, hier in kurzer Zeit, es ist ja ein sehr kurzes Stück, sehr, sehr viel zu verdichten. Insofern ist das fast schon Popmusik, wenn man so will. Eigentlich ist Chopin ja bekannt für seine besonders schönen Melodien. Und ich finde, in diesem Stück ist interessant, dass es genau genommen keine richtige Melodie gibt, sondern es gibt eigentlich dieses durchgängige Seufzermotiv. Und dann machen eigentlich die Harmonien in der linken Hand das ganze Stück aus. Ne? Also diese 2 Noten, die immer wieder hin und her pendeln, werden eigentlich durch die verschiedenen Harmonien in immer wieder anderem Licht dargestellt. Und ich finde, das Stück ist für die Zeit, wo es geschrieben worden ist, auch vergleichsweise modern, kann man schon sagen. Ja, und warum die Einspielung von Martha Argerich? Das ist eine der fantastischsten Klavierinterpretinnen und ich finde es einfach toll, dass sie auch mit ihren mittlerweile 84 Jahren immer noch auf Tournee unterwegs ist und genauso gut, wenn nicht besser spielt als früher. Also man kann sich nur wünschen, in dem Alter noch so Musik machen zu können.
Vielleicht liegt es ja am Klavier, am Flügel.
Könnte sein.
Dann haben Sie noch viel vor sich. Ganz herzlichen Dank, Tobias Schmitz in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Und ja, jetzt hören wir Frédéric Chopin, gespielt von Martha Argerich.